Hagen, wie geht es dir denn dabei, als Vollblutvertriebler in einen strukturierten, standardisierten Prozess reingepresst zu werden?
Sehr gut, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil das ein häufiger Einwand von Kollegen ist, nach dem Motto, da kann ich doch das, was ich gut kann, gar nicht mehr machen. Nein, du hast viel mehr Zeit ab jetzt, die Dinge, die du gut kannst, zu tun. Tatsächlich, wer gut einkaufen kann, muss nicht im Zweifel immer gut verkaufen können oder auch in diesem Bereich gut sein. Und deshalb lohnt es sich schon, das zu trennen. Dieses Learning finde ich gigantisch, weil meine Interpretation von was ist es mir wert, kann anders sein als deine Interpretation oder die von Christian zu welcher Sache auch immer. Und trifft natürlich folgerichtig auch für eine Immobilie zu. Gib doch alle Informationen, die es braucht. Gib die Adresse, gib eine gute Präsentation, gute Bilder, mach gutes Marketing im allgemeinen Oberbegriff. Und dann finden sich doch die Leute auch hin, die daran Interesse haben. Die haben doch dann eine Idee. Und die, die ernsthaft Interesse haben, gehen zur Tür raus und sagen, Herr Herold, was muss ich machen, dass ich es kaufen kann? Ja, mach ein gutes Angebot und dann hat der Verkäufer es leicht, sich zu entscheiden. Ist doch easy.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein. Meine Gäste heute sind Hagen Herhold und Christian Sporbert, die bei der Haas Immobilienberatung arbeiten, die sie auch gegründet haben. Und ja, die beiden machen einige Sachen ganz anders als viele andere Makler und darüber würde ich gerne mit Hagen und Christian heute sprechen. Zum einen nehmen sie nur Provisionen vom Verkäufer und zum anderen haben sie ein hochgradig standardisiertes Vermarktungssystem. Die Immobilien gehen immer montags online, es wird immer 14 Tage vermarktet, es wird immer am 12. Tag besichtigt und am Ende der Vermarktungsdauer gibt es dann die Meldung, die zum Beispiel so lauten könnten, 5.000 erreichte Interessenten, 1.000 in der Online-Besichtigung, am 12. Tag besichtigt und am 14. Tag verkauft. Herzlich willkommen, Christian Hagen. Wir müssen reden über euer Vermarktungssystem. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen im Immokaiser-Podcast.
Hey, Robert, danke für das Intro. Mega, mega. Danke, danke.
Ja, Robert, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Damit ist ja fast schon alles gesagt. Der Podcast könnte an dieser Stelle eigentlich vorbei sein, ne?
Dann machen wir Schluss. Welchen Gast habt ihr noch?
Ja, um Gottes Willen. Nein, also wir sind ganz, dann rudere ich jetzt ganz massiv zurück und sag, wir sind ganz gespannt auf deine Fragen und stehen gerne Rede und Antwort und sind gespannt, was so kommt die nächsten paar Minuten.
Herr Robert, der 30 Sekunden, mein kürzester Podcast mit Hagen und Christian.
Genau. Der klassische Einstieg ist meine schnelle Fragerunde, die besteht aus drei Fragen und die erste ist, außerhalb eurer eigenen vier Wände, tankt ihr auf? Wir haben kurz nach den Sommerferien. Was habt ihr gemacht?
Okay, dann fange ich mal an. Also ich tanke tatsächlich auf bei meiner Familie und bei meinen Spaziergängen. Fahre auch gern mal Boot. Das ist jetzt im Sommer wieder passiert. Dies Jahr in Kroatien. Und also ich brauche mein familiäres Umfeld, meine Rückzugsorte und nebenbei auch meinen Christian. Und dann kann ich auftanken und alles ist in Ordnung.
Ja, bei mir war es so, ich bin ein großer Wanderfan. Das heißt, ich suche mir immer irgendwelche Spots, sei es in Deutschland oder sei es irgendwo anders, wo ich mal in Ruhe ganz viele Stunden ohne Handyempfang am besten einfach wandern gehen kann und habe ansonsten einen tollen Freundeskreis bei mir zu Hause. Haben wir so einen Stammtisch, mit dem wir uns regelmäßig treffen. Das sind ganz tolle Leute, Gruppe aus, ich weiß gar nicht, 8, 9 Leuten. Und da fällt immer irgendjemandem irgendwas ein, wo man mal spontan ein Wochenende hinfahren kann und dann die Seele so ein bisschen baumeln lassen kann. Und da sind eigentlich meine Wandertrips immer mit vorprogrammiert. Ja, so.
Ja, wunderbar. Und habt ihr denn eigentlich auch selber Immobilien? Hagen, Christian.
Ich hatte mal welche zur Anlage, Kapitalanlage und besitze noch das Haus, in dem meine Oma wohnt, also quasi mein Elternhaus, wo ich auch aufgewachsen bin. Und die Anlageobjekte sind aber alle verkauft und ich selbst wohne aber zur Miete.
Wie sieht's bei dir aus, Hagen?
Ja, ich lebe das Leben eines glücklichen Immobilienmaklers auf dem Land. mit einem großen Grundstück und einem ausreichend großen Haus drauf. Und ja, ist ein eigenes Objekt. Und genau, ansonsten haben wir aber tatsächlich, also habe ich keine weiteren Immobilien im Moment. Ja. Also doch, einen Acker habe ich noch, Ackerflächen habe ich.
Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass du noch einen Fuhrpark zum Beispiel hättest, den du benennen könntest.
Ja, das ja. Aber du sagtest ja Immobilien, nicht Mobilien.
Ach
Ansonsten
so, ja,
ja.
stimmt.
Du hast keine Vorstellung, wie riesig dieses Grundstück ist, Robert.
Also ja, ja, wenn du auf eine kleine Macke auf 4 Rädern ansprichst oder 2, ja, die habe ich. Genau, ja.
Bist nicht alleine. Und auf einer Baustelle, wie sehen da eure Fähigkeiten aus? Womit könntet ihr euch da beteiligen?
Ja, also zureichen. Ich könnte sehr gut zureichen und ansonsten kann ich, glaube ich, Leute zusammenbringen, weil ich die richtigen Leute und die richtigen Gewerke auch so ein bisschen kenne. Selbst ausführen, aber nur nach Anleitung und nur nach Handbuch. Also da sind meine Möglichkeiten tatsächlich begrenzt.
Also, du machst nicht nur Immobilienvermittlung, sondern auch
Korrekt. Ja,
Baustellenvermittlung. Wie sieht es bei
das.
dir aus?
Ja, also tatsächlich, bei mir ist das ähnlich. Ich bin quasi, was Handwerk angeht, so zur Welt gekommen. Da sind an jeder Hand irgendwie linke Finger. Wenn ich es mal gezeigt bekommen habe, dann kriege ich es auch irgendwie hin. Aber mir fehlt der Ehrgeiz, mich in gewisse Dinge reinzuarbeiten. Ich habe also so aus dem Anekdötchenkistchen mit meiner Frau mal Regale an die Wand eingebaut im Kinderzimmer. Und ich hatte dazu eine Wasserwaage und meine Frau als Zuschauer. Und zum Schluss ist das in einer ernsthaften Ehekrise fast geendet, weil ich den Ehrgeiz hatte, die Regale gerade an die Wand zu bringen, habe das aber nicht geschafft. Meine Frau dann sagte, geh mal zur Seite, ich kann das auch. Die hat es dann gerade hingebracht und zum Schluss ist dieses Hochpräzisionswerkzeug der Wasserwaage in einem emotionalen Überschwang bei mir so in die Ecke geflogen. Also dann macht er einen Scheiß hier alleine. Ja, also das ist Handwerkerfähigkeit bei Hagen.
Sehr gut, dann
Ich
lass
bin
uns
der,
zur
der die, der die Hände in der Tasche hat auf der Baustelle.
Dann lass uns zur Immobilienvermittlung kommen und stellt euch doch mal bitte kurz selber vor.
Da der Hagen gerade einen Schluck getrunken hat, nehme ich das mal zum Anlass, dass ich hier beginne. Ja, also kurz zu mir, du hast das schon gesagt, Christian Sporbert. Ich habe in meinem beruflichen Leben noch nie etwas anderes gemacht, außer Immobilien zu vermitteln. Das heißt, ich bin gelernter Immobilienkaufmann. Ich habe das Ganze nach dem Abitur damals in einer Berufsausbildung bei einer Sparkasse erlernt, habe aber bei der Sparkasse nie, ich sag mal, nie in der Kassenhalle oder nie in der Kundenberatung, was Girokonten und Sparanlagen angeht, gesessen, sondern damals war es schon so, dass die Sparkasse ihre eigene Immobilienabteilung, ja, mit Nachwuchs aufpäppeln wollte und ich dann quasi einer der Jungs war, die da diesen Immobilienkaufmann erlernen durften. Genau, habe dann in der weiteren Folge für 2 Sparkassen auch als Immobilienmakler gearbeitet, bis ich dann irgendwann 2014 in Richtung 2015 mich entschieden habe, selbstständig zu machen, da ich quasi ja dieses Berufsbild ein bisschen anders ausüben wollte, als ich es damals so gewohnt war und als es damals mir an Möglichkeiten auch gegeben wurde bei den Instituten. Genau, so dass ich das ab diesem Zeitpunkt eigentlich habe ein bisschen freier für mich gestalten können. Und in der weiteren Folge, heutzutage sitze ich selbst im Prüfungsausschuss unserer IHK hier in Halle, und prüfe regelmäßig die Azubis, die Immobilienkaufleute werden wollen. Das Ganze jetzt auch schon, ich glaube, im 6. Jahr. Die Neubestellung war jetzt erst. Genau, ansonsten bin ich Landesdirektor, genau wie der Hagen, für Sachsen-Anhalt des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft. Genau, und bin seit mittlerweile auch ein paar Jahren immer mal wieder auf der einen oder anderen Bühne in unserer Branche zu sehen, indem ich ja teilweise auch über unser Thema Prozessabläufe und Automatisierungen so ein bisschen berichten darf. Genau, so war ich, glaube 2021 das erste Mal beim Profi-Meeting in Köln, in deiner Heimat, lieber Robert, auf der Bühne. Und genau das Ganze geht dann jetzt eigentlich fortan weiter. Bin auch, das noch abschließend dazu, als externer Consultant für On-Office, für die Makler-CRM unterwegs und berate da quasi andere Maklerbüros in ihren digitalen Umsetzungen und Automatisierungsprozessen.
Sehr gut. Hagen, was was du bis jetzt zu Wege gebracht in deinem Leben.
Wo soll ich anfangen?
In der Kürze liegt die Würze.
In der Kürze liegt die Würze, okay. 10. Klasse habe ich versemmelt, danach habe ich ein Abitur gemacht, habe meine Frau kennengelernt. Wenn ich die 10. nicht versemmelt hätte, hätte ich meine Frau nicht kennengelernt. So geht's los. Dann habe ich ein BWL-Studium absolviert, habe einige Jahre in der internen Revision bei einem Immobiliendienstleister gearbeitet, war dort unzufrieden, habe mich selbstständig gemacht als Immobilienmakler, indem ich ein Maklerbüro gekauft habe 2013. Habe darüber hinweg Christian kennengelernt, der auch unzufrieden war bei der Sparkasse und sich selbstständig gemacht hatte. Und dann haben wir uns, nachdem ich einige Jahre zuvor mich in meine Frau schockverliebt hatte, haben wir uns dann schockverliebt. Er musste ein bisschen Unterstützung kriegen. Aber gut, habe 2 Kinder und seit 2013 fahren Christian und ich das Schiff nach vorne. Ich bin nebenbei im Gutachterausschuss des Landes Sachsen-Anhalt, bin Landesdirektor beim BVFI, genauso wie Christian, war auf verschiedenen Covern von Zeitungen drauf, unter anderem Immobilienmakler-Magazin, immer mit Christian zusammen. Und mache heutzutage über dieses ganze Automatisierungsthema und Maklerei, was so eine Herzensangelegenheit ist, viele Dinge, wo ich vor 10 Jahren zu Beginn meiner Selbstständigkeit nicht gedacht hätte, dass das mal so kommt. Und bin sehr froh und stolz auf uns, dass wir das geschafft haben und ein Ziel erreicht haben, was wir eigentlich so gar nicht auf dem Schirm hatten. So, reicht das?
Das reicht fürs Erste. Wir steigen jetzt natürlich noch ein bisschen tiefer ein in das, was ihr tut. Ich hatte es eingangs schon erwähnt. Ihr habt eine sehr besondere Vermarktungsstrategie, die hochgradig standardisiert ist. Ihr startet mit dem Motto sozusagen, freitags schon auf montags freuen. Was steckt denn eigentlich hinter dieser Geschichte? Holt uns da doch mal bitte zu ab.
Also eigentlich ist das ein Riesenzufall. Den Ursprung hat diese Idee aber eigentlich in einer personellen und kapazitätsseitigen Notsituation, in der Hagen und ich uns mal im Jahr 2015, glaube ich, vorgefunden haben. Und wie wir das gerade schon so ein bisschen angedeutet haben, war das nämlich so, dass wir irgendwann an den Punkt kamen, dass wir gesagt haben, okay, wir schmeißen jetzt mit all dem, was wir so im Kopf haben und was wir uns so vorstellen, einfach mal alles zusammen und machen jetzt aus meinem Unternehmen und aus Hagens Unternehmen machen wir jetzt diese HS Immobilienberatung mittelfristig. So, das Ganze ging einher damit, dass wir auch jeweils einen Mitarbeiter beziehungsweise eine Mitarbeiterin auch zu diesem Zeitpunkt bereits hatten. Und wir uns dann zwangsläufig in dem Moment, wo wir sagen, wir schmeißen das jetzt zusammen und wir machen jetzt aus 2-1, einfach ein organisatorisches Problem auch hatten. Ich glaube, wir beide hatten damals schon, zumindest für die Größenordnung, die es damals hatte, einen ausreichend guten Ruf uns erarbeitet und dahingehend, dass wir zumindest nie eine Objektnot hatten, sondern wir haben immer schon Objekte mitgebracht und hatten immer Objekte, die wir auch drehen konnten. Und genau in der Phase, als wir gesagt haben, wir schmeißen alles zusammen und ändern mal die Ablauforganisation etwas und definieren auch die Ablauforganisation mal, denn das kann man sich, glaube ich, vorstellen und jeder Immobilienmakler, der gegebenenfalls auch zuhört, wird das bestätigen können. Gerade so als 1-2, vielleicht noch 3-Mann-Unternehmen, da macht ja so jeder alles und man wuselt so quer so ein bisschen rum und das, was gerade zu tun ist, ist zu tun und man arbeitet an allen Stellen des Vermarktungsablaufes irgendwie irgendwas ab. So war das natürlich damals auch und dann haben wir gesagt, okay, mit dem Zusammenschmeißen brauchen wir jetzt eine Ablauforganisation, wer macht dann an welcher Stelle was, weil dadurch wir auch einfach eine Professionalität in dem Tun dann erreichen, ja, wenn ich regelmäßig Dinge mache, bin ich darin gut. Und in dieser Situation, und da kannst du gerne anknüpfen, Hagen, in dieser Situation ist uns dann krankheitsbedingt einfach eine Mitarbeiterin ausgefallen. Ja, so mussten wir das dann ein bisschen organisieren und strukturieren.
Genau, also ich habe ja eingangs gesagt, ich hatte so einen Revisionshintergrund, das heißt sehr strukturiertes Vorgehen tatsächlich und diese Notsituation und die Idee, es zu strukturieren, die hat uns halt geholfen, da ins Tun zu kommen. Und dann haben wir halt einfach ganz stumpf gesagt, okay, wir schaffen uns ein paar Probleme vom Hals. Ich habe es einfach im Einkaufstermin mit Verkäufern zu besprechen, wann geht mein Objekt online? Ja, immer montags. Zusätzlich hatten wir eine coole Marketing-Idee, die erstmal für völlige Verwirrung gesorgt hat, bis heute noch, aber alle kennen es witzigerweise, weil geht ja los mit Freitag schon auf Montag freuen. Ja, es gibt jetzt mittlerweile Kollegen, die dann auch schon mal das abwandeln und sagen, Montag schon auf Freitag freuen, haben sich auch cool ausgedacht. Ja, aber das funktioniert halt irgendwo, weil im Marketing, die wundern sich, warum soll ich mich freitags auf Montag freuen? Und montags dann neue Woche, neue Immobilie. So, und das hat einfach Struktur in unseren Vermarktungsstart gebracht im Anfang und für alle Einkaufstermine, also die Termine beim Kunden, wo wir eben sagen, okay, möchtest du mit uns arbeiten, hat es auch Struktur reingebracht und hat es uns halt einfacher gemacht, im Miteinander zu sagen, okay, ohne jetzt Hudeleien zu kriegen, wie machen wir wann was und konnten halt immer auf den Termin hinarbeiten, ja. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht noch drauf eingehen im weiteren Verlauf, aber diese Struktur hat uns halt geholfen zu sagen, dann machen wir einen Fototermin und dann machen wir das und das und das, ohne dass wir da ins Gestresstsein kommen und konnten dadurch auch im weiteren Verlauf Arbeiten auslagern, weil wir eben wussten, wann was passieren soll im Normalfall. Genau.
Aber die Kernelemente sind ja, dass es geht immer am Montag die neue Immobilie raus, es wird am 12. besichtigt und am 14. wird verkauft. Und dazwischen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eigentlich alles automatisiert.
Ja, mittlerweile.
Da hast du jetzt eine ganz gute Sache angesprochen, Robert. Also wir denken das bei uns im Unternehmen, vielleicht kann man das aus den Ausführungen, die wir gerade so dargelassen haben, so ein bisschen entnehmen. Wir denken das immer in verschiedenen Status einer Immobilie. Also wir denken es tatsächlich immer in Vorbereitung. Das ist dieser ganze Spielplan, den wir gerade besprochen haben. Also solange eine Immobilie in Vorbereitung ist, ist sie noch quasi noch nicht am Markt. Also ist der Montag noch nicht eingetreten, ja. Und diesen Status in Vorbereitung haben wir quasi als Aufarbeitungsphase, in der wir quasi auf einen Montag hinarbeiten können. Das heißt, wir denken immer so in Zwischenzielen, vielleicht kann man das so ausdrücken. Das erste Zwischenziel ist quasi neue Woche, neue Immobilie. Das heißt also, an dem Freitag vorher muss es fertig sein. Das gibt allen, die mit der Aufarbeitung zu dem Zeitpunkt beschäftigt sind, den nötigen Druck und die gut gemeinte Orientierung, dass das dann auch bis zum Freitag irgendwie erledigt sein muss, auch wenn man da vielleicht nochmal irgendwo nachhaken muss, weil eine Woche später ist nicht, weil am Montag wird veröffentlicht. So, ne? Auch dem Eigentümer übrigens. Also manchmal hat man ja Abhängigkeiten, weil irgendwelche Unterlagen noch fehlen oder der Eigentümer sagt, den Energieausweis, den bringe ich euch bei, der kommt schon. Und dann ist der Donnerstagabend nicht da und dann glühen die Telefone halt einfach beim Eigentümer heiß, weil wir den dann anrufen und sagen, was ist los? Wir wollen doch am Montag loslegen. Wollen wir da am Plan was ändern? Oder nein, um Gottes Willen. Und dann kommt der meistens auch. Also es schafft Verbindlichkeit, das ist ganz wichtig. Und zu dem Thema, dann sind wir nämlich in Status 2, wenn am Montag veröffentlicht wird, dann ist die Immobilie nämlich aktiv. Und da haben wir uns überlegt, ernsthafte Kaufinteressenten beobachten den Markt. Wir sind der Meinung, dass eine Immobilie nach 2 Wochen am Markt irgendwie verbrannt ist. Also dann ist sie bekannt und dann werden sich die ernsthaften Kaufinteressenten, die also reif sind, eine Immobilie zu kaufen, die gegebenenfalls schon mal mit ihrer Bank gesprochen haben, die auch vielleicht schon mal eine Immobilie nicht bekommen haben und eine Kompromissbereitschaft entwickelt haben, die sind natürlich an Tag 2 auch bereit zu kaufen, die sind es aber auch immer noch an Tag 12, wenn sie besichtigt haben. Andersrum ist es wiederum so, dass es manchmal aus unserer Sicht eine zu kurze Vermarktungsdauer ein Problem sein kann, weil es dann vielleicht nicht möglich ist, dass man in Interaktion mit dem richtigen Käufer treten kann. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass wir irgendwann mal gesagt haben und das bis heute als Werbeslogan auch draußen haben, unser Auftraggeber kann sich seinen Wunschkäufer aussuchen.
Genau. Also im Prinzip kann man sagen, über allem steht, dass wir dann die Idee entwickelt hatten, dass ja egal, was es für eine Immobilie ist, in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, Ein-Zweifamilienhäuser überwiegend letztendlich, unabhängig, was es für ein Objekt ist, die Vermarktung immer ähnlich ist. So, und daher rührt das Ganze, dann haben wir es halt in so ein Korsett gepackt, am Anfang durch Schritte, die wir uns gegeben haben, mittlerweile durch Softwareunterstützung mit Formularen und allem, was dazugehört. Und ich nehme es halt auch im Einkaufstermin, wenn ich beim Kunden sitze, auch so als Einwandbehandlung. Also stellen wir uns mal vor, da kommt ein Kollege vor mir und sagt zu dem Verkäufer, lieber Verkäufer, wenn du mit uns zusammenarbeitest, ist deine Immobilie morgen online und in 3 Tagen haben wir möglicherweise schon einen passenden Kaufinteressenten dafür. Ja, so kann ja sein. Dann wäre mein Einwand zu sagen, okay, lieber Eigentümer, möchtest du, dass deine Immobilie dieselbe Aufmerksamkeit bekommt wie die Immobilie davor? Ja. Möchtest du, dass deine Immobilie zum Ladenhüter wird? Nein, also normalerweise gute Verkäufer macht ja die Ja-Sage-Treppe, aber ich will ja keinen veräppeln. Aber so, dann sind wir an dem Punkt, wenn wir nach Tag 3 besichtigen, könntest du dir vorstellen, dass vielleicht an Tag 4 bis 11 noch irgendjemand um die Ecke kommt, weil wir wissen ja jetzt, wie ist die Reise der Kaufinteressenten. Sie fangen am Tag 1 an und hören im Durchschnitt an Monat 12 auf. Wir wollen die, die an Monat 12 sind. Das sind die Kompromissbereiten, alles bekannt. Möchtest du, dass wir Menschen ausschließen, wo wir nicht wissen, ob die eventuell den besten Preis anbieten? Nein, wollen wir nicht. Okay, dann lass uns darauf vereinbaren. Wir arbeiten auf einen festen Termin hin. Lassen alle zu dem Termin besichtigen, weil wir wissen nicht, ob Interessent Nummer 1, Nummer 27, 49, 36, 18 oder 5 den besten Preis anbietet. Und in dem Moment, wo wir jemanden frühzeitig disqualifizieren, könnte es passieren, dass wir da den Falschen disqualifizieren. Und Sie und ich haben keine Glaskugel. Also machen wir es doch so, dass wir Transparenz in den Prozess reinbringen. So, also das ist so grob, was dahinter steckt. Und das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft aus meiner Sicht, sondern einfach nur transparentes Handeln. Und für die meisten Verkäufer, also ich würde sagen, ein hoher Prozentsatz über 90, ist das nachvollziehbar und schlüssig. Und so können wir dann eben auch sagen, du kannst dir deinen Wunschkäufer aussuchen am Ende der Vermarktung. Und das ist das, was ja viele wollen. Die wollen ja eigentlich jemanden, der sie begleitet, der das Heft des Handelns in der Hand hat, aber sie trotzdem selber entscheiden können, an wen verkaufe ich. Das ist ja für viele emotional auch ein Thema, preislich emotional. Und da holen wir unsere Kunden eben bei jedem Verkaufsvorgang schon in dem ersten Termin ab und sagen, keine Sorge, wir sind deine Marketingagentur, aber wir werden über deinen Kopf hinweg nichts entscheiden, sondern mit unseren technischen Möglichkeiten, die wir haben, transparent in deinen persönlichen Immobilienverkaufsmarkt bringen. So, das ist das, was wir tun. Mhm.
Jetzt würde ich gerne nochmal eine Rolle zurückmachen an den Objekteinkauf, weil, ich habe es ja eingangs gesagt, ihr unterscheidet sich euch von vielen eurer Marktbegleitern, weil ihr sagt, wir nehmen nur von dem Verkäufer die Provision, was ja dann vermutlich dann auch die doppelte Provision bedeutet. Und wie gestaltet sich das denn in den Gesprächen mit den Immobilieneigentümern? Warum könnt ihr damit durchdringen und Objekte erfolgreich in großer Stückzahl, ja, kommen wir später nochmal zu, einkaufen?
Ja, im Prinzip aus den gleichen Gründen wie das, was ich gerade schon kurz geschildert habe. Also am Ende möchte jemand einen Sparringspartner an seiner Seite haben und sich nicht, also es klingt jetzt vielleicht hart, aber nicht vielleicht den Feind ins Haus holen. So. Und jetzt ist natürlich immer eine Frage meiner Präsentation und meiner Darstellung. Aber ich halte es für schwierig, und das erkläre ich logischerweise auch dem Kunden, als paritätischer Makler das umzusetzen, was wir tun, weil ich mir einbilde, nicht sicherstellen zu können, dass wenn ich beide Seiten gleich vertreten müsste, wenn man es in dem eigentlichen Sinne betrachtet, einer geteilten Vergütung, möglicherweise das gar nicht so sicherstellen kann. Und das ist ein Argument, wo viele sagen, wenn ich anbiete, wir können geteilt arbeiten oder mit einer reinen Interessensvertretung für dich, lieber Herr Eigentümer, dass der liebe Herr Eigentümer sagt, Mensch, unter Betrachtung aller Umstände möchte ich gerne, dass Sie zu 100% meine Interessen vertreten. Und dazu kommt, wir gehen genauso zeitlich und finanziell in Vorleistung wie alle anderen Kollegen auch. Das heißt, es gibt kein wirtschaftliches Risiko in dem Sinne. Und es gibt den Vorteil, dass wir natürlich auch die Nebenkostenseite reduzieren. Das heißt, am Ende man davon ausgehen kann, im Zuge einer Gesamtkostenkalkulation für einen Käufer, das natürlich auch immer die Option bietet, einen anderen Preis anzubieten, weil das, was üblicherweise an geteilter Vergütung obendrauf kommt auf seinen Kaufpreis, haben wir inkludiert, oder er ist bereit, einen kleinen Obolus darauf zu zahlen in einer Drucksituation. Und dann rechnet sich's eh gleich wieder raus. Also man kann das drehen, wie man will. Wir sind ein Dienstleister und man kann das sicherlich empirisch nicht 100% ermitteln, aber wir sind viel agiler im Vermarktungsprozess, weil wir uns ganz anders verhalten können. Wir haben nicht den ganzen Kram mit Widerrufsbelehrung, Maklerverträgen, Objektnachweisen und allem, was dazugehört. Technisch überhaupt kein Thema. Christian kann das bauen, hat das auch für uns gebaut. Wir könnten es auch tun, Aber es ist nicht unser Ziel und auch tatsächlich, wenn man es einem Kunden erklärt, also ich teste das ja selber, ich erkläre es den Kunden auch, wenn die kommen und sagen, sie können das beides haben, sie entscheiden. Und in 99,99999% der Fälle, also bei mir nie, wir haben noch kein Objekt gehabt, sagen die, nee, Herr Jolt, machen Sie bitte mit reiner Innenprovision, ich will sicher sein, dass Sie auf unserer Seite stehen und wir gemeinsam durchs Ziel laufen. Peng.
Das ist interessant, ne, weil ich bekomme das ja auch häufiger mit, dass dann von vertrieblicher Seite gesagt wird, das ist nicht durchsetzbar. Und du sagst ja jetzt eigentlich genau das Gegenteil. Das ist zu 100% durchsetzbar. Wie häufig hast du denn tatsächlich Preisdiskussionen, die daraus entstehen?
Gar nicht, weil dann ist ja wieder die Rückkehrfrage. Also muss man ehrlicherweise sagen, wenn wir mit dem Endkunden reden, ist es ja sehr simpel. Dann könnte ich ihm ja jetzt sagen, lieber Herr Kunde, was sollen wir von unserer Dienstleistung weglassen? Also meistens ist ja das schwierig. Die haben ja unser Dienstleistungsspektrum vorher schon gehört. Und was auch passiert, tatsächlich haben wir, glaube ich, auch an vielen Stellen, ah, wie soll ich sagen, den Ruf oder die Empfehlung, dass, also ich komme auch manchmal zu Kunden, die sagen, ja, Herr Holt, ich weiß, Sie machen das nicht für einen kleinen Taler. Sie brauchen auch ihr Geld dafür. Also das eilt uns auch voraus, dass wir keine Billigheimer sind, was auch wieder gut ist, weil auch diese Diskussion in der Empfehlungssituation, die fällt komplett weg. Also die habe ich nicht. So, und man muss es rein objektiv betrachten. Wir sind mit dem Produkt, welches wir anbieten, preislich hier im Markt mitunter sogar die günstigeren, weil sehr viele Kollegen, muss man ehrlicherweise sagen, zumindest hier bei uns im Umfeld, im Kielwasser der Provisionsteilungsthematik gesagt haben, wir heben unsere Provisionssätze beidseitig jeweils um 1% an. Heißt, sie haben netto um 2% ihre Provisionen gehebelt, was von vornherein klar war, dass das passieren wird. Und wenn wir dann, ich sag mal, mit 6% statt mit 8% in den Markt gehen und unser Spektrum anbieten, muss ich ehrlicherweise sagen, dann ist für jeden vernünftig denkenden Menschen doch klar, wo ich kaufen würde.
Das heißt, ihr verliert auch keine Mandate, weil die Verkäufer sagen, dann mache ich es eben bei der Konkurrenz, da zahle ich nur 3 statt 6% oder 4 statt 6%.
Genau, also das ist ja der Punkt. Das muss man halt einfach mal erklären, dass 4% beidseitig eben 8% netto sind, und zusammen eben 9,52% sind. Und wenn ich dann 7,14 habe, also es ist einfach Mathematik, dann muss ich sagen, gut, das ist ja eindeutig. Und das ist ja vor allen Dingen auch prüfbar. Also man kann ja auch aktuell laufende Angebote von jedem, der hier im Markt vertreten ist, auch nachprüfen über Portale und was auch immer. Und gut, und da muss ich sagen, da ist es auch sehr schnell erledigt, so eine Preisdiskussion. Und habe ich aber auch sehr, sehr selten, muss man ganz ehrlicherweise auch sagen. Weil ja, habe ich selten. Kommt selten vor.
Ja, ich glaube, wenn der Eigentümer genau das Rechnerische verstanden hat, was natürlich die Herausforderung an dieser Stelle ist, dass der Makler dem Eigentümer das auch rechnerisch erklären kann, dass es eben 6% und 8% sind und geteilte 8% sind trotzdem 8%, dass die Nettorechnung unterm Strich die gleiche ist, und dass wiederum dieses Thema, man geht zeitlich und finanziell ja in Vorleistung, das heißt also, es gibt auch kein Risiko dabei für den Eigentümer, außer ein Risiko zu haben, dass seine Interessen nicht vertreten werden oder dass ein völlig falscher, ein marktferner Angebotspreis dran steht. Das sind die beiden einzigen Risiken, die existieren. Und wenn man die in einer seriösen, ehrlichen Beratung auf Augenhöhe auch mit dem Eigentümer bespricht, ist das, glaube ich, das Zünglein an der Waage, warum die Leute dann auch zu den Rahmenbedingungen einloggen, so regelmäßig und so gerne auch. Also ich meine, im Endeffekt ist es so, dass wir ganz, ganz häufig Rezensionen und E-Mails von Leuten bekommen, die gerade unsere 6% Nettorechnung bezahlt haben und sich dann nochmal bedanken, dass sie das bezahlen durften, weil sie mit der Dienstleistung so happy waren, weil ihr Interesse einfach vertreten wurde. Also das ist eher die Gegenseite, dass wir ein richtiges Mandatsverhältnis mit den Leuten aufbauen für einen gewissen Zeitraum. Und als Marketing-Gag haben wir uns dann ja irgendwann mal die Preiswippe einfallen lassen. Wo wir halt auch sagen, Mensch, auf der einen Seite der Wippe steht dein Haus. Das soll ja maximal nach oben, damit die Eurozahl höher wird. Was müssen wir denn tun, um auf die andere Seite der Wippe maximal viele Interessenten zu kriegen? Und das ist eben auch einfacher, wenn da keine Außenprovision dran steht. Denn spätestens seit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie ist es so, dass auch die Maklerkosten theoretisch aus dem Eigenkapital zu zahlen sind. Und was denken Sie, liebe Eigentümer? Haben wir mehr Leute auf der Wippe stehen, die nicht ihr Eigenkapital anfassen müssen oder die ihr Eigenkapital anfassen müssten? Und das sind so Argumentationslinien, wo es dann, glaube ich, klar wird.
Und was auch lustig ist, ich habe das Telefonat erst letzte Woche, glaube ich, gehabt. Es gibt ja so, wir nennen die ja die Preisversprecher, Glücksmakler oder wie auch immer man sie nennen möchte, ja. Und manche davon machen auch richtig viel Werbung im Fernsehen. Manche gucken noch Fernsehen, habe ich vom Hörensagen mitbekommen. Und dann gibt es wieder Kunden, die dort anrufen und sagen, okay, ich hole mir einen überregionalen Makler, der mein Haus verkaufen soll, und das zu einem niedrigeren Prozentsatz. Und so jemanden hatte ich am Telefon, also den Verkäufer davon, der ein Jahr lang erfolglos seine Immobilie verkauft hat und ist jetzt zu seiner regionalen Volksbank gegangen und landet entsprechend bei uns. Und der fing dann an, mit mir über unsere Konditionen zu sprechen. Da habe ich gesagt, Mensch, jetzt haben Sie doch schon ein Jahr erfolgreich nicht verkauft und haben gesehen, dass für den halben Provisionssatz, den Sie übrigens nicht bezahlen mussten, weil Sie haben ja nicht verkauft, auch nicht verkauft haben. Wollen Sie jetzt eine ernsthafte Beratung haben oder wollen Sie Ihre Immobilie weiter behalten? So, und dann hat er nochmal kurz nachgedacht und habe ich gesagt, okay, dann lassen wir uns einen Termin machen und mal vernünftig wie Männer drüber reden und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Ja, also das ist ja das Thema. Letztendlich kann man darüber trefflich diskutieren. Wenn du beim Preisversprecher landest und nach Prinzip Hoffnung arbeitest, hast du eben auch nicht viel gekonnt. Und wir glänzen eben, denke ich, schon durch eine auch konstruktive Diskussion mit dem Verkäufer. Wir versprechen keine Preise. Und das ist die einzige Diskussion, die ich führe, wenn wir im Angebotspreis keinen Konsens finden.
Verstanden. Das heißt, ihr habt die erfolgreich eingekauft, überzeugt. Wie viele könnt ihr denn in diesem sehr, sehr strukturierten Vermarktungsprozess dann eben auch ins Ziel bringen?
Also tatsächlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wo es von vornherein klar ist, fast alle. Also es gibt schon mal so Objekte, da ist das übergroße Grundstück, der Vierseitenhof oder solche Geschichten, die einfach aktuell keinen guten Markt haben aufgrund von energiepolitischen Themen und so weiter. Ja, also da sind einige Faktoren, die da eine Rolle spielen. Dem geben wir auch eine Chance im Normalfall, wenn alle Rahmenbedingungen passen. Es kann aber eben wirklich passieren, dass die nicht den Zieleinlauf schaffen, weil einfach der Markt nicht da ist. Das haben wir aber auch dann vorher mit den Eigentümern besprochen. Die wissen also dann auch, dass das ein Objekt ist, wo wir eine sehr geringe Erwartungshaltung an eine gute Performance haben. Das heißt, da gehen wir auch nicht unklar in das Gespräch rein und sagen, ja, wir kriegen das alles hin, alles kein Problem, sondern im Gegenteil, da sage ich ganz konkret, pass auf, lieber Herr Eigentümer, es könnte sein, dass wir da keinen Erfolg haben. Wir gehen trotzdem zeitlich und finanziell in Vorleistung, gucken uns das Ganze an. Bis auf diese Fälle, alles, was unser, ja, muss man ehrlicherweise sagen, Butter- und Brotgeschäft ist, Ein- und Zweifamilienhäuser, die laufen alle durchs Ziel, wenn wir nicht irgendwo groben Fehler gemacht haben.
Das ist übrigens auch das Schöne an diesem Vermarktungskonzept, an dieser Planbarkeit, die wir ja von Anfang an mitbringen, auch für uns mitbringen, weil wir haben relativ zeitnah einen ernsthaften Marktspiegel, den wir dann wiederum ja für uns natürlich hinterfragen können und gegebenenfalls auch auf Fehlersuche gehen können, wenn das irgendwo nicht in dem erwarteten Rahmen liegt.
Ja, es ist auch tatsächlich so, diese ganze Diskussion ist auch relativ, ja. Es gibt immer Angebot und Nachfrage. Und letztendlich ist es so, es ist das wert, was jemand bereit ist zu bezahlen. Und wenn aktuell Nachfrage da ist nach diesem Objekttyp und jemand ein anderes Wertempfinden hat, ist das in Ordnung. Aber es kann halt auch sein, dass einfach ein bestimmter Objekttyp nicht in der Form gesucht wird. Und dann wiederum muss man sagen, dann macht es auch keinen Sinn, den ewig zu bewerben. Dann sollte man den auch irgendwo wieder wegnehmen vom Markt, ja. Weil wenn heute keiner einen Porsche kaufen will, dann brauche ich den auch nicht wie Sauerbier anzubieten im Zweifel. Also es ist bei Auto nochmal ein bisschen was anderes, aber prinzipiell, das ist die Idee dahinter. Und wenn Vierseitenhof einfach gerade kein Thema ist, dann nehme ich das weg und pack es irgendwo zu einem späteren Zeitpunkt nochmal rein, weil wir ja wissen, dass der Modus an Suchenden sich auch wieder aktualisiert. Also es kommen neue dazu, es fallen hinten welche raus, immer in dieser 12-Monatsscheibe. Dann probiert man es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal oder macht ein Angebotsverfahren draus oder irgendwas in der Richtung.
Wie viele Immobilien vermittelt ihr im Jahr nach diesem Muster? Ich meine, das Jahr hat 52 Wochen, jetzt würde ich sagen, 52 Immobilien vermittelt ihr.
Ja, im Moment sind wir so tatsächlich zwischen 50 bis 70 Objekten im Jahr, die wir machen. Stabil.
Das heißt, ihr habt in eurem Jahr noch mehr Montage, richtig?
Ja, oder Doppelveröffentlichung.
Ja, ich glaube eher Doppelveröffentlichungen als mehr Montage, ja. Ja, genau. Also wir veröffentlichen natürlich nicht nur eine Immobilie an dem Montag. Also wir veröffentlichen mindestens eine, sagen wir es mal so. Jetzt müssen wir mehr als eine veröffentlichen, logischerweise, um auch auf unsere Zahlen, die wir uns da so vorstellen, auch zu kommen. Einzig limitierender Faktor ist an der Stelle für die Immobilie selbst, wann die veröffentlicht wird, ist, dass wir uns entschieden haben, im gleichen Postleitzahlgebiet nicht den gleichen Objekttyp am gleichen Montag zu veröffentlichen, damit sich einfach zwei sehr ähnliche Objekte nicht gegenseitig kannibalisieren und die Interessenten wegnehmen. Das ist ein limitierender Faktor, der ist aber sehr, sehr schnell erklärbar, weil auch ein Eigentümer erfährt damit eine Wertschätzung und hat dann auf jeden Fall noch 2 Wochen Geduld, wenn man ihm sagt, Mensch, jetzt ist gerade eine ähnliche Immobilie am Markt und bevor beide Objekte hier gar nicht funktionieren und nur zu schlechten Preisen gehen, haben sie denn nicht auch das Interesse, dass ihr Objekt die gleiche Wahrnehmung erfährt? Und der zweite limitierende Faktor ist eigentlich der, an Tag 12, lieber Robert, wie du das richtigerweise eingangs sagtest, nämlich bei einer Besichtigung zu stehen, weil das ist so ziemlich das Einzige, was in der Vermarktungsphase nicht automatisiert ist und was nicht über, ich sag mal, E-Mails, automatische Prozessentscheidungen, irgendwelche Filter im System passiert, ist natürlich, dass irgendjemand vor Ort eine Tür aufschließen muss und dann mit den Leuten irgendwie nett agieren muss. Das ist ein Faktor, dass wir das natürlich nur im Rahmen unserer Personaldecke irgendwie abdecken können, dass auch an Tag 12 dann Leute vor Ort stehen. Ja.
Jetzt hast du 2 Punkte angesprochen, über die müssen wir sprechen. Das eine ist quasi, wo kommen die Kaufinteressenten her? Und der zweite Punkt ist, mit wie vielen Leuten wuppt ihr das eigentlich, diese 50 bis 70 Immobilien? Lasst uns mit dem Thema Kaufinteressenten beginnen. 4.000 bis 5.000 Kaufinteressenten lese ich schon mal bei euren Dealmeldungen. Wo kommen die her?
Da knüpfe ich mal an, weil das ist immer so mein Thema, dass ich dann die Statistik nochmal gegenchecke, weil für mich natürlich immer interessant ist, dass wenn wir einem Auftraggeber versprechen, dass er sich seinen Wunschkäufer aussuchen darf, dass das dann nicht nur eine hohle Phrase ist, sondern dass wir dann das tatsächlich auch irgendwie mit Zahlenmaterial belegen können und wir auch selbst vor allen Dingen ein Gefühl dafür bekommen für die Vermarktung. Wie lief die? Hat die funktioniert? Hat die nicht funktioniert? Da würde ich dich jetzt ganz einfach mal so einen ganz typischen Zahlentrichter mit reinnehmen.
Darf ich ganz kurz, merkt ihr deinen Satz, die Begründung dafür, wer viele Informationen hat, kann leichter eine Entscheidung treffen. Das ist die Idee dahinter. Auch unser Eigentümer und wir können leichter beraten.
So, und dann springen wir mal in diesen ganz banal Tag 12. Wir haben besichtigt, alles klar, Besichtigungen sind durch. Und an dem Tag 12 ist übrigens immer ein Freitag, wer das nachprüfen möchte. Und an dem darauffolgenden Wochenende, dadurch, dass ja weiterhin alles vollautomatisiert passiert, haben wir im Regelfall schon am Montag ein ganz gutes Ergebnis, ohne dass ein Mitarbeiter physisch irgendwas zutun musste, irgendeine E-Mail, irgendwas klicken musste, gar nichts. Es passiert alles mit den richtigen Filtern. Voll automatisiert, haben wir eigentlich am darauffolgenden Montag schon ein Vermarktungsergebnis. Wir schauen natürlich diese Zugriffszahlen von oben nach unten bis hin zur Besichtigung uns einmal an. Das ist ein Trichter, den wir auch tatsächlich auch hin und wieder mit den Eigentümern so aufschreiben, wenn wir dann nämlich im Auswertungsgespräch mit unseren Auftraggebern sind. Und da ist es so, dass oben in den Trichter natürlich alle Anfragenden, alle, die diese Immobilie wahrgenommen haben, hineinkommen. Da schauen wir uns quasi unsere eigenen Social-Media-Beiträge an. Da liegen wir irgendwo so 1.000, 1.500 Klickzahlen auf unsere Social-Media-Beiträge. Dann schauen wir, welche Zugriffe haben wir auf dieses Objekt auf unserer Website und welche Zugriffe natürlich auch über die Immobilienportale. Diese Zahlen summieren wir und da sind wir dann im Regelfall so bei irgendwie um die 5.000. Manchmal sind es auch 6, manchmal sind es auch 7.000, sind auch manchmal 4.000. Aber 5.000 sind es im Regelfall stabil. Und dann sind wir immer, wie ich vorhin sagte, in so einer 10%-Schleife drin. Das bedeutet, das schon seit Jahren, also das scheint irgendwie ein marktgängiges Tool zu sein. Von diesen 5.000 klicken sich dann als nächsten Step in die Online-Besichtigung so immer 500, um quasi die virtuelle Begehung der Immobilie schon mal durchzuführen. Von diesen 500 bleiben dann auch wieder 10% übrig, die dann auf die Immobilie anfragen, also so um die 50. Und von diesen 50 ist es dann standardmäßig so, dass sich 5 bis 15 auch zur Besichtigung vor Ort anmelden, mit denen wir dann quasi die Begehungen auch physisch durchführen. Und das wiederum hat dann zur Folge, dass ich im Auswertungsgespräch einem Eigentümer, weil ich kann nichts für das Ergebnis, ich kann es nur moderieren. Ja? Also ich kann nur dafür sorgen, dass das Marketing für diese Immobilie funktioniert. Und da unterstelle ich mal, wenn wir 5.000 Leute erreicht haben, hat das Marketing funktioniert, also hat die Immobilie eine Wahrnehmung. Ich kann aber für das Ergebnis nur bedingt etwas. Und das macht die Auswertungsgespräche mit den Eigentümern immer so schön, weil man dann sagen kann, lieber Eigentümer, ob du jetzt mit dem Ergebnis glücklich bist oder nicht, meistens sind die ja sehr, sehr happy mit dem Ergebnis, muss man ja auch sagen. Aber selbst wenn er nicht glücklich wäre, kann man immer die Gegenfrage stellen, denkst du denn, der 5.000 und erste Interessent, den wir jetzt nicht erreicht haben, der wäre der bessere Käufer als die 3, die wir jetzt hier haben?
Und was witzig ist, muss ich gleich mal dazu einfügen, viele Kunden denken ja, dass der Immobilienmakler gut reden können muss, damit er bei der Besichtigung Menschen, die eine Immobilie besichtigen, weil sie wenig Informationen hatten, deshalb zum Termin kommen müssen, um sich das Haus anzuschauen, überreden kann, eine Immobilie zu kaufen, die dieser Mensch vielleicht gar nicht will. Dann sage ich, ja nein, das kann ich natürlich nicht. Und ich muss auch nicht erklären, wie eine Badewanne aussieht oder was eine Küche ist. Wichtig ist doch, dass die den Weg hierher finden, die ernsthaft an diesem Objekttyp Interesse haben und sich in irgendwas verliebt haben, in eine Lage, in einen Zustand, in ein was auch immer. Und das müssen wir finden und nicht, ich muss durchs Haus laufen. Es ist an der Stelle irrelevant und das ist so ein Ding, was irgendwie in allen Köpfen so drin hängt, ja, also auch bei ganz vielen Kollegen, glaube ich, dass es das bringt. Und das machen wir zum Beispiel gar nicht mehr. Und da sind viele überrascht und sagen, wie geht das denn dann? Nee, gib doch alle Informationen, die es braucht. Gib die Adresse, gib eine gute Präsentation, gute Bilder, mach gutes Marketing im allgemeinen Oberbegriff. Und dann finden sich doch die Leute auch hin, die daran Interesse haben. Die haben doch dann eine Idee. Und die, die ernsthaft Interesse haben, gehen zur Tür raus und sagen, Herr Herold, was muss ich machen, dass ich es kaufen kann? Ja, mach ein gutes Angebot. Und dann hat der Verkäufer es leichter, sich zu entscheiden. Ist doch easy. So, und das machen wir halt einfach. Was anderes machen wir nicht.
Hört sich einfach an.
Ja, ist es auch. Also, witzigerweise.
Kann ich bei euch anfangen? Kann ich bei euch anfangen?
Wir suchen Leute, Robert.
Ich will auch verkaufen. Sehr gut. Also, sehr gut. Aber eine Frage noch zu den Marketingkanälen. Das hörte sich jetzt eben so an, Christian, dass das Thema Social Media für euch super, super relevant ist. Ist es der Kanal, der euch am meisten Interessenten bringt? Wie verhält sich das zu den Portalen? Vielleicht auch eurer Adressdatenbank? Was sind die zwei, drei wichtigsten Kanäle für euch und in welchem Verhältnis stehen die zueinander?
Ja, ich glaube, da müssen wir die Kundengruppen ein bisschen clustern, und zwar in Interessenten, also in Suchende, in Leute, die eine Immobilie kaufen wollen, und in Immobilieneigentümer, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Hm. Ich glaube, das ist ein ernsthafter Unterschied in der Wahrnehmung und auch in der Auswirkung unserer Kanäle, die auf die Leute haben. Also ich glaube, Suchende erreichen wir schon im Gro tatsächlich immer noch über die Portale. Was wir nie gemacht haben, du sprachst gerade das Thema Kundendatenbank an, wir haben nie Gesuche gespeichert, wir haben nie Gesuche nachgearbeitet, wir haben nie den Leuten versprochen, dass wir ihr Gesuch, wenn sie es bei uns hinterlegen, dass wir dem auch nachkommen und dass wir dann auch die passende Immobilie für sie finden. Da sind wir beide ein bisschen der Meinung, das ist so ein Trugschluss in der Branche. Was wir immer gemacht haben, ist maximal viele Informationen herausgegeben, damit ein Interessent sich quasi selber qualifizieren kann an der Stelle. Und da, glaube ich, sind wir halt immer noch, speziell bei Interessenten, die uns noch nicht kennen, die vielleicht noch nicht mit uns zu tun hatten, auf dem Weg, die Portale dort zu nutzen. Interessenten, die uns bereits kennen, die auch schon wissen, dass wir immer montags veröffentlichen, die vielleicht auch schon mal eine Immobilie mit uns besichtigt haben und nicht bekommen haben, die gucken einfach, ist so mein Empfinden, montags auf unsere Website, wenn ich ehrlich bin, und schicken uns dann die Anfragen. Ganz anders sieht's, glaube ich, aus, und das erlebt Hagen, glaube ich, täglich, was Immobilieneigentümer angeht und was da die Bespielung von Social-Media-Kanälen und auch WhatsApp ist ein Riesenthema, ne, angeht, ist vielleicht ein andere Kundencluster.
Tatsächlich so, ja, also muss man unterscheiden, Verkäufer und Käufer. Das ist definitiv so. Also die Verkäufer finden uns ja tatsächlich über unsere Kooperationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, unsere Netzwerkpartner, unsere Zuträger, wie man es auch nennen will, oder über Empfehlung oder über eigene persönliche Kontakte. Und was Christian gerade sagt, da ist zum Beispiel WhatsApp mittlerweile ein Thema, ist gigantisch. Ich habe das gestern erst wieder gehabt, dass eine Eigentümerin, die in der Erbengemeinschaft verkaufen, sagte, ich habe mal meinem Bruder ihre Telefonnummer gegeben, damit er ihre Videos sehen kann. Ja, gerne. Super. Ja. So, und der Bruder war total happy, weil er dann die Immobilie seiner Eltern sozusagen bei mir im Status gesehen hat und sehen konnte. Die haben halt kein Instagram und kein Facebook oder nutzen es nicht so, und da ist das ein direkter Draht. Und da fühlen sich Eigentümer, glaube ich, ganz gut aufgehoben, und das ist auch schön zu sehen, macht dann auch Spaß. Dann kommt auch darüber tatsächlich wieder Empfehlungsgeschäft. Also da ist manchmal noch gar nichts passiert, witzigerweise. Und die fühlen sich aber da schon so abgeholt, dass die im Zweifel, wenn morgen die Nachbarin kommt und sagt, ich würde gerne verkaufen, hast du eine Idee, die dann sagen, naja, da war doch der und der gerade da und der hat das jetzt so und so gemacht und der kann 5 Sätze gerade aussprechen und macht auch noch solche Videos bei WhatsApp, kann das schon ausreichen, um wieder einen neuen Auftrag zu haben tatsächlich.
Ja, also du arbeitest da sehr viel mit dem WhatsApp-Status, ne? Oder ihr insgesamt.
Ja.
Neben Instagram, was
Genau.
sicherlich auch für euch ein sehr, sehr relevanter Kanal ist.
Ja. Also ich sag mal, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe so viele Kontakte, dass WhatsApp also an Kontaktanzahl mein Instagram und Facebook schon überholt hat, was jetzt diese ganze lokale Umgebung angeht. Ja, da habe ich so viele Kontakte bei Instagram und Facebook ist bei mir eher so, oder LinkedIn, was noch so gibt, ist ja eher bundesweit dann wieder so eine Kontaktschiene, aber regional ist das ein Riesenfund.
Ja, verstanden. Wir wollten neben den Kaufinteressenten sprechen über eure Personaldecke, mit wie viel sozusagen Ressourcen, ja, Menschen ihr diese 50 bis 70 Immobilien abarbeitet. Wie viel sind denn das? Das hört sich dreieinhalb.
Dreieinhalb Menschen, ja. Da muss man vielleicht auch so ein bisschen, wir waren mal in der Spitze unseres Unternehmens, also in der Lohnkostenspitze, nein, keine Ahnung. Also die meisten Mitarbeiter, die hier mal gearbeitet haben, da waren wir in der Zahl 7. Man muss aber auch sagen, dass der Objektfluktuation nicht negativ zuträglich war, dass wir jetzt weniger sind und dass das auch immer bewusste Entscheidungen waren, wer hier über welchen Zeitraum hier so arbeitet an diesem Unternehmen. Auch die Leute, die übrigens nicht mehr da sind. Also ich will nicht, dass das so einen negativen Touch kriegt, weil die Leute, die alle hier waren, waren immer eine schöne Zeit und zwar auch immer für den Zeitraum, den man hier war, ist, glaube ich, keiner am Schlechten gegangen und alle immer mit dem Wissen, warum auch die Zeiten begrenzt waren. Aber da hat uns natürlich unglaublich Automatisierung und Digitalisierung geholfen, weil hier gibt es keinen Menschen mehr, der anfängt, hier irgendwelche Papierordner zu wälzen oder irgendwas hier im Büro einzuscannen. Selbst, ich sag mal, das Telefonaufkommen haben wir auf ein mögliches Minimum runtergedrosselt, indem das nämlich auch schon durch eine 0800-Nummer vorgefiltert wird. Und ich sag mal ganz plump, der nur mal die Adresse wissen will, wo die Immobilie ist, damit er Sonntagmittag vorbeifahren kann, der muss ja mit keinem Menschen telefonieren, weil diese Adresse steht erstens im Internet und zweitens sind das meistens eh nicht die Käufer. Also wir haben schon versucht, das Ganze sehr, sehr effizient aufzubauen und sehr, sehr, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, automatisch alles aufzubauen, was natürlich den Mitarbeiter-Workload verlagert und damit manche Tätigkeiten, die es hier mal gab, auch nicht mehr einfach obsolet macht. Wir brauchen aber Makler.
Ja, jetzt, ihr habt ja auch einen Vortrag, glaube ich, das papierlose Maklerbüro heißt der, oder das automatisierte papierlose Maklerbüro.
Durch Automatisierung zum papierlosen Büro.
Sehr gut, das ist es,
Fast richtig.
klingt noch besser. Könnt ihr vielleicht so mal so zwei, drei Game Changer benennen in dem Prozess, wo ihr sozusagen einen Riesensprung nach vorne gemacht habt auf dem Weg zum papierlosen, automatisierten Maklerbüro?
Also, ich würde mal ganz kurz hier reingrätschen. Ich teste das ja immer alles, was Christian baut, ja? Also Christian baut das und ich teste das. Und ich bin, und wenn du sagst Game Changer, das ist tatsächlich, muss ich ganz kurz einen Sprung zurück machen. Sehr viele Jahre fuhr ich bei Eigentümern weg und habe denen gesagt, lieber Herr Eigentümer, wenn ich es jetzt im Büro noch schaffe, auf die Frage, wurde ein Maklervertrag unterschrieben, mit Ja zu antworten, dann wird Ihre Immobilie nach dem von mir eben beschriebenen Ablauf auch vermittelt. Und jetzt der Gamechanger. Jetzt gibt es digitale Maklerverträge und dieser Schritt fällt gänzlich weg, weil sobald wir ein digitales Formular absenden, muss ich nicht mal ins Büro fahren, sondern dann läuft der Vermarktungsprozess eben los. Und das ist tatsächlich gigantisch, ja, weil unser System sagt halt, ja, der Maklervertrag liegt vor, weiß sogar, ob der Maklervertrag ein- oder beidseitig unterschrieben wurde. Wenn er das nicht wurde, weist das System mich darauf hin, dass ich doch bitte meine Unterschrift noch nachzuholen habe. Das ist echt gut, weil da kann auch nichts verloren gehen. Und wir haben immer ordentlich unterschriebene Maklerverträge. Das ist super gewesen und das ist ein riesen Gamechanger, weil wir brauchen kein Papier mehr bewegen. Ich kann mit einer Einkaufsmappe losfahren, habe mein Tablet oder Laptop oder Handy dabei und kann den Rest mit dem Kunden sozusagen auf digitalem Weg machen.
Ja, das ist jetzt ein Beispiel, ne? Ich weiß sehr genau, dass wir 77 Formulare, also das war jetzt ein Formular, was Hagen gerade beschrieben hat, wir haben 77 Formulare quasi digitalisiert. Das heißt, wir haben tatsächlich gar kein Papier mehr, was wir selbst produzieren irgendwie. Diese ganzen Formulare senden dann natürlich alle rechtssicher PDFs und alles Mögliche zum jeweiligen Zeitpunkt X an die Kunden raus. Das ist alles relativ safe. Der Gamechanger, diese Prozesslandschaft, wir haben das ja vorhin schon beschrieben. Also wir haben uns schon seit 2015 und ich sag mal 18 war nochmal so ein großer Schritt, schon hier unsere Prozesse eigentlich automatisiert aufgebaut. So viel an der, das wird immer mal nachgeschärft und da gibt's immer mal eine kleine Stellschraube, ja. Aber so viel an der eigentlichen Ablauforganisation unseres Unternehmens ändern wir eigentlich seit 2018 nicht grundlegend irgendwas, sondern seitdem ist eigentlich die Automatisierung da. Wir haben nur jetzt angefangen, diese ganze, und das ist halt ein riesen Effizienzgewinn, diese ganze Formularwelt damit anzudocken, sodass quasi immer Aktionsarten und gewisse Triggerpunkte, die passieren, wenn ich eine wenn ich in einer Objektaufnahme zum Beispiel, die natürlich auch digital ist, entscheide mit dem Eigentümer gemeinsam, wer sich um den Energieausweis kümmert. In dem Moment, wo ich dort eine Entscheidung treffe in der Objektaufnahme, schreibt es mir das direkt ins CRM und löst eine Aufgabe aus bei demjenigen, der sich dann um die Erstellung des Energieausweises kümmern muss oder eine E-Mail und löst auch bei demjenigen, der dafür eine Rechnung schreibt, nämlich auch eine Aufgabe aus. Und schon hat man sich einmal im Dreieck kommunizieren gespart, weil es diese Aufgaben gäbe es nicht, wenn diese Auswahl nicht da wäre. Genauso haben wir das mit Werbebanner, Maklergalgen, Nachbarschaftsmailings, Einholung von irgendwelchen Katasterunterlagen, sonst irgendwas. Also alles, was man sich so irgendwie denken kann und was wir in unserem eigenen Arbeitsablauf immer so erleben, wo wir so immer, wenn wir spüren, ah, warte mal, das mache ich jetzt das zweite, dritte Mal schon diese Woche oder diesen Monat, das muss doch nicht ich machen, das kann da an irgendeiner anderen Stelle eine Maschine entscheiden. Ich brauche nur den Filter davor, warum das so ist. Dann wird das auch, dann versuche ich das irgendwie auch umzusetzen und dann das immer live nachzuschärfen. Einfaches Beispiel vielleicht auch noch, dass wir selbst, weil man denkt immer so Formulare so proaktiv, ja, also man kann sich eine Objektaufnahme, man kann sich einen Maklervertrag, man kann sich ein Übergabeprotokoll, das kann man sich relativ schnell als Formular auch vorstellen. Wie man diese Formularwelt aber auch denken kann, ist natürlich, wenn du bei uns eine Immobilie kaufen möchtest, lieber Robert, dann wirst du im Laufe des Vermarktungsprozesses von uns mindestens zwei, drei, glaube ich sogar, wenn du säumig bist, dann sogar drei E-Mails bekommen, ganz automatisch, in denen ein großer grüner Button drin ist. Und wenn du auf diesen Button klickst, hast du die Möglichkeit, dort deinen Bonitätsnachweis hochzuladen. Und erst wenn du das tust, bekommst du automatisch bei unserem System ein grünes Häkchen, sodass alle, die hier arbeiten, und egal, ob sie schon mal mit dem Robert Kaiser zu tun hatten oder nicht, wissen dann aber, der hat ein grünes Häkchen, da kann ich mir den Bonitätsnachweis von dem mal angucken. Also auch das sind so Formularwelten, in denen man das denken kann, weil man die Verantwortung des Abarbeitens so ein bisschen auch hier auch vom Büro wegschieben kann, weil du, lieber Interessent, musst dich, jetzt ein Beispiel, ne? Du an dieser Stelle musst dich qualifizieren, dann sorge bitte dafür, wir haben es dir einfach gemacht mit einem Online-Formular, lade hier deinen Bonitätsnachweis hoch. Ist auch so ein Beispiel.
Also, um es ganz plastisch zu machen, es ist völlig egal, um welche Immobilie es sich dreht. Ich kann mich ans System dran setzen, ohne jemals mit dem Eigentümer oder irgendeinem Interessenten gesprochen zu haben, und kann mir, wenn alles normal läuft, immer den aktuellen Status einer Immobilie anschauen. Was übrigens den gigantischen Vorteil hat, und das ist auch eine Idee, die dahinter steckte, was nützt mir ein Unternehmen, welches sich nicht gegenseitig absichert? So, jetzt sind wir zu zweit, das ist unser riesengroßer Luxus, aber auch da ist es so, alles, was ich in meiner Rübe habe oder auch nicht, und umgekehrt bei Christian genauso, das ist da zwar gut aufgehoben, solange wie ich quatschen kann, aber wenn ich es nicht kann, aus irgendwelchen Gründen, ist es da schlecht aufgehoben. Also ist unser System darauf ausgerichtet, dass wir uns jederzeit vollumfänglich vertreten können, also wir beide sowieso, aber auch mit jedem anderen möglich, weil das System einfach alles mitschreibt. Und es müsste menschlich sabotiert werden, dass es nicht funktioniert. Wenn das aber nicht menschlich sabotiert wird, dann ist das immer möglich. Und das bringt einen riesen Zugewinn. Das heißt, wenn mich jetzt ein Verkäufer anruft und sagt, Herr Herold, ich kenne Sie zwar nicht, habe mit Ihnen noch nie gesprochen, aber wie sieht's denn jetzt aus bei meinem Objekt? Dann gehe ich in den Datensatz rein und sage ihm, was los ist.
Ihr verschickt doch bestimmt ein Eigentümerreporting. Würde mich jetzt sehr wundern, wenn das nicht der Fall ist bei euch. Ja?
Natürlich, natürlich. Aber ich wollte es jetzt für alle Zuhörer mal plastisch machen, weil das wichtig ist zu verstehen. Also es steckt ein größeres Warum dahinter. Warum machen wir das? Nicht nur, um gegenüber unseren Kunden da stabil zu sein, auch, sondern um uns gegenseitig abzusichern, dass hier auch kein Stillstand passieren würde, wenn einer nicht da wäre.
Ich habe sogar noch ein echt plastisches Beispiel, denn das mit dem Eigentümerreporting erst recht mit unserer begrenzten Vermarktungsdauer verschwimmt natürlich in der Praxis so ein bisschen. Ne? Wenn die Immobilie jetzt nur 2 Wochen am Markt ist tatsächlich und wir dann ohnehin ein Auswertungsgespräch mit dem Eigentümer anberaumen, dann wird er auch nicht nervös. Also das passiert in der Praxis eher nicht, ne? Weil das ist ja von vornherein so geplant. Was aber ein ganz gutes Beispiel ist, und da fiel mir jetzt auch ein beim Thema Formularwelt bauen, unsere komplette Objektaufarbeitung, also wo wir ja früher, das ist ja auch das, wo diese Personalveränderung letzten Endes möglich war, diverse Leute für verschiedene Aufgaben auch Backoffice-seitig da haben mussten. In der Objektaufarbeitung ist es auch so, dass wir das voll digitalisiert haben. Da gibt es in sich verschachtelte, das kann ich jetzt im Detail gar nicht erklären, weil das habe ich selber erst 2-mal gebaut, in sich verschachtelte Dokumentenlandschaft oder Formularlandschaft, die es ermöglicht, in einem Hauptformular verschiedene, ein Grundbuch anzuklicken, eine Wohngebäudeversicherung anzuklicken, ein Energieausweis, eine Teilungserklärung, einen Wirtschaftsplan, was weiß ich, alle Unterlagen, die so zur Immobilie gehören, ich dann weitergeleitet werde auf ein Folgeformular und ich dann dort bereits diese Datei hochladen kann, die ich natürlich auch, wenn ich beim Kunden bin, direkt mit dem Handy, mit dem Tablet einscannen kann, dann direkt in dem Formular drin bin und das Absenden führt dazu, dass dieses Dokument ein grünes Häkchen hat. Im Datensatz. Und automatisch habe ich auf einen Blick, welche Unterlagen sind da, welche sind nicht da. Das habe ich alles auf einen Blick, genauso wie mit dieser ganzen Bildthematik. Ich lebe nur noch mit grünen Häkchen und roten Kreuzchen.
Inklusive Dokumentenmerkmalen.
Ja, ist voll geil.
Sorry, hast du vergessen. Ja. Alles drin in den Karton.
So muss es sein. Das ist schulbuchmäßig. Habt ihr eigentlich ein Buch darüber geschrieben?
Wir arbeiten jetzt an den Mitarbeitern und dann kommt das Buch.
Ist noch in Arbeit. Aber die 3,5 Mitarbeiter, die ihr jetzt genannt habt, die inkludieren ja euch beide. Also richtig?
Richtig.
Das heißt, es gibt noch 1,5 weitere Mitarbeiter, die können die kurz beschreiben?
Ja, da gibt's die Lisa aktuell, die als Maklerin tätig ist und dafür tätig ist, weil das haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt, auch die Betreuung unserer ganzen Volksbank-Filialen durchzuführen, denn auch da, wir sind hier Vertriebspartner von 2 Volksbanken, das sind in Summe 28 Filialen, die natürlich auch über eine relativ große Geschäftsregion, über ein großes Geschäftsgebiet so ein bisschen verstreut sind. Das heißt, Hagen und Lisa sind eigentlich den ganzen Tag immer irgendwo innerhalb dieses Geschäftsgebietes unterwegs. Das deckt sich natürlich auch mittlerweile so mit dem Geschäftsgebiet, wo wir auch unabhängig von den Volksbanken unterwegs sind. Ich sag mal, die Quote ist so 70-30, also 30% des Gesamtvolumens kommen irgendwie über diese Volksbanken. Der Rest ist HS akquiriert, sage ich mal. Und natürlich ist da auch eine Betreuung dieses Gebietes notwendig. Und da ist Lisa halt draußen unterwegs und fährt Volksbankfilialen ab, führt dort Kundenberatungen durch, macht Einkaufstermine, genau wie es Hagen macht. Und die halbe Position, die es noch gibt, ist einfach eine Social Media Managerin, die aus unserem ganzen Kram, den wir so den ganzen Tag produzieren, alles ein bisschen zusammenschneidet und ins Internet bringt. Punkt.
Bei den Volksbanken, die ihr jetzt erwähnt habt, ihr seid exklusive Vertriebspartner für diese beiden Volksbanken und die sind in der Region Halle an der Saale, so grob, ja, vom Geschäftsgebiet.
Leipziger Westen, Halle an der Saale bis Mansfeld-Südharz Richtung Westen rüber, alles westlich von Leipzig und dann südlich davon Naumburg, Freiburg, Bad Bibra, alles was so bis an die Thüringer Grenze rangeht. Im Prinzip kann man sagen, wenn man sich Sachsen-Anhalt vorstellt, teils in der Mitte oberhalb von Halle bis runter in den Süden, Grenze Sachsen, Thüringen. Zeit so die Ecke, das ist alles quasi unser Geschäftsgebiet. Da sind die Banken vertreten und da sind wir unterwegs.
Und da habt ihr wahrscheinlich auch ein Tippgeber-Tool im Einsatz, dass ihr die, würde mich jetzt sehr überraschen, wenn ihr die Tipps aus den Volksbanken-Filialen nicht strukturiert erhalten werdet. Oder fahrt ihr die dann mit eurem Mobil, Lisa und Duhagen, ab und sammelt die ein?
Nein. Also wir tauschen keine Exposés fort, sondern das läuft alles digital über alle digitalen Möglichkeiten. Als wir 2018 mit der ersten Bank in Kooperation kamen oder über die Gespräche, war das auch so ein Ding, wie wir das denn lösen können. Konnte man also 2018 schon lösen über damals, glaube ich, Schaufenster TV. Ist auch wurscht wie, aber es geht auf jeden Fall. Also braucht keiner die Filialen abfahren. Und für die Übergabe der Immobilientipps haben wir natürlich auch ein Tool, was wir jetzt gerade aktuell auch nochmal in die nächste Evolutionsstufe heben, um die Mitarbeiter, die uns die Überleitung bringen, noch besser ins Boot zu holen, damit wir noch einen engeren Austausch haben. Würde aber jetzt zu weit führen. Aber das läuft alles digital. Bei uns im System entsteht ein Kundendatensatz und ein Datensatz für die Immobilie. Es entsteht eine Aufgabe und dann weiß Einkaufsmakler Hagen, alles klar. Ich rufe jetzt den Kunden an. Manchmal sind die ganz überrascht und sagen, huch, da sind sie ja schon. Also wir haben so intern die Maßgabe, dass wir das innerhalb von 24 Stunden abarbeiten, Termin vereinbaren, entweder im Büro oder beim Kunden, je nachdem, was für ein Objekt ist und worum es geht. Und ja, dann bekommt die Bank jeweils eine Mitteilung, wenn sich der Status des Objektes ändert, also Maklervertrag unterschrieben, Objekt verkauft oder archiviert oder was auch immer, sodass auch da zu keinem Zeitpunkt zwingend eine Kommunikation notwendig ist, haben wir bewusst so gemacht, um Ressourcen zu schonen, weil wir eben wissen, dass dieser Austausch über solche Dinge nicht unbedingt immer wertschöpfend ist und ja, kommen alle super mit klar, sind alle total happy. Und ich habe letztens zu den Banken auch gesagt in einem Gespräch, wir sind jetzt hier, glaube ich, so ein bisschen, wenn wir die neuen Tools einbauen jetzt, da wird es ja neue Formulare geben. Das dürfte bundesweit Leuchtturmcharakter bekommen für jegliche Bankenstruktur, ob das eine Volksbank ist oder eine Sparkasse ist. Weil wenn das läuft und wir das im Echtbetrieb haben, dann wird das eine Erlebnisreise für jeden Mitarbeiter, der uns einen Tipp übergibt. Ja, also da freue ich mich schon richtig drauf, muss ich sagen. Weil das hat definitiv niemand, ja, das hat keiner.
Das wird mega tatsächlich, da freue ich mich auch drauf, das in den Einsatz zu bringen, weil ganz einfach, ohne dazu tief einzusteigen, natürlich hat ein Volksbankvorstand und auch gegebenenfalls die Buchhaltung oder da, wo diese ganze theoretische Erfassung dieser Tipps irgendwie passiert, einen anderen Blick und einen anderen Informationsbedarf als der Volksbank-Mitarbeiter in der Filiale, der uns seinen Kunden übermittelt. Ja. Also der ist natürlich emotional und mit einem ganz anderen konnotativen Wert an diesem Thema dran, als es vielleicht die Führungskräfte oder die Buchhaltungsabteilungen haben, und die brauchen unterschiedliche Informationen. Und das haben wir natürlich jetzt mit der nächsten Evolutionsstufe dieses Überleitungstools auch, ich glaube, dem Rechenschaft getragen und auch wieder voll automatisiert. Also da sitzt hier keiner und tippt irgendwas irgendwo ein, sondern die Daten werden sich dann alle, die generiert es sich selbst, die es hier und da braucht.
Ja. Autopilot.
Ja. 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 Wunderbar, wunderbar. Ihr habt ja auch den Objekteinkauf und die Vermarktung getrennt, haben wir jetzt noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, so implizit. Wie sind eure Erfahrungen damit? Warum ist das eine gute Idee, den Objekteinkauf von der Vermarktung zu trennen?
Weil es häufig auch um Fähigkeiten geht, die jemand hat, und tatsächlich, wer gut einkaufen kann, muss nicht im Zweifel immer gut verkaufen können oder auch in diesem Bereich gut sein. Und deshalb lohnt es sich schon, das zu trennen. Und ich merke das selber tatsächlich, ich kann so und so viele Einkäufe am Tag machen. Das ist was mir gut liegt, ja. Und wenn dann zusätzlich noch diese Verkaufsthematiken kommen, dann kann das schon mal ganz schön anstrengend sein. Und jemand, der da aber wieder empathisch ist, Themen auch mal zu klären, sollte das dann lieber machen. Also wenn man schon einen Grund haben kann, dann ist das der Grund, dass jeder das tun sollte, was er gut kann. Und die Dinge, die er nicht so gut kann, sollte er vielleicht eher weniger machen. So würde ich es mal sagen. Ist schon ein Argument dafür, ja.
Du hattest in unserem Vorgespräch erwähnt, dass du mal einen sehr erleuchtenden Vortrag beim Immobilienprofi-Meeting zum Verkauf eines iPhones hattest. Kannst du uns da nochmal drüber abholen, was da deine Learnings waren?
Ja, also das ist ein Riesending. Das ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das 2018, 19 war. Mhm. Also auf jeden Fall nochmal hier Shoutout an Werner Berghaus und vielen Dank für diesen Vortrag, den er da organisiert hat. Ich weiß nicht mehr, wer den gehalten hat, aber tatsächlich beim Profi-Meeting in Köln, beim schönen Profi-Meeting, ja. Und zwar ging es darum, da hat jemand einen Vortrag gehalten und hat gesagt, hier persönliches Wertempfinden. Erste Frage war, was kaufen Menschen? So, und dann war erstmal, glaube ich, so ein betretenes Schweigen im Raum, wie das so ist. Ja, Lehrer stellt eine Frage, keiner will die falsche Antwort geben. Ergebnis, Menschen kaufen Werte. Fand ich schon mal genial. Ja, also wir kaufen zwar Dinge, aber wir interpretieren immer unser persönliches Wertempfinden drauf. So, und dann hat er sein iPhone zum Verkauf angeboten und hat gesagt, das ist jetzt 2 Jahre alt. Ich habe dafür 1.000 Euro bezahlt vor 2 Jahren. Ich würde es jetzt gebraucht verkaufen für 2.000 Euro. Wer will's haben? Wie viele Arme gingen hoch?
Zero.
Zero, genau. 0,0, gar nicht. Und dann hat er gesagt, okay, keiner kann es jetzt mehr kaufen, ist vorbei, aber ich war nicht ganz ehrlich und fair zu euch, habe eine wichtige Information unterschlagen, die bekommt ihr jetzt. Nämlich, ich lasse alle Telefonnummern und E-Mail-Adressen und alles auf dem Telefon, wie es ist. Und ich habe auf meinem Telefon die Nummer von und so. Und dann reißt jemand einen Arm hoch und sagt, ich kauf's, ich gebe dir 4. Dann hat er gesagt, ja, ist vorbei. Aber perfekte Geschichte zum persönlichen Wertempfinden, weil das hatte sich schlagartig mit dieser einen Information geändert und das ist beim Hausverkauf das Gleiche. Und dieses Learning finde ich gigantisch, weil meine Interpretation von was ist es mir wert, kann anders sein als deine Interpretation oder die von Christian zu welcher Sache auch immer und trifft natürlich folgerichtig auch für eine Immobilie zu. Logischerweise entstehen dadurch auch Veränderungen an Immobilienmärkten durch geändertes Preisempfinden, dass man sagt, okay, ich bin bereit, mehr zu bezahlen, um in Wohnlage A oder B zu sein, solche Geschichten, sonst hätten wir ja keine Entwicklung von Bodenwerten und solchen Sachen, ja, und ja, also wie gesagt, das ist mein Learning, ja.
Tolle Geschichte, also ich fühle mich so, als wäre ich mit im Raum bei diesem Vortrag. Ja. Dabei habe ich mich da damals noch gar nicht mit Immobilien beschäftigt, beruflich. Jetzt seid ihr ja auch, wir hatten eingangs darüber gesprochen, in der Beratung aktiv. Was soll das denn jetzt eigentlich? Ne? Ihr seid doch Makler, warum tragt ihr euer System raus? Warum, wieso, weshalb? Warum behaltet ihr dieses Wissen nicht für euch, euren Schatz?
Ja, weil das keinen Spaß macht. ganz ehrlich, wir denken schon seit diesen Corona-Jahren, glaube ich, korrigiere mich, Hagen? Nee, ich glaube ja. Denken wir schon daran rum, auch ja so ein Consulting-Produkt irgendwie aufzubauen und irgendwie hinzusetzen, weil wir irgendwann mal, Hagen erzählt die Geschichte so gern, wo wir mal in Wien waren, das macht er bestimmt gleich noch, da haben wir uns mal so ein Ziel gesetzt und irgendwie passt das ganz gut dahin. So, ich erkläre mal kurz, was wir da überhaupt machen und dann kann Hagen vielleicht noch so ein bisschen zur Ideologie was sagen. Also das ist tatsächlich so, wie du es gerade sagst, Maklerbüros können uns buchen aktuell, weil wir ja jetzt schon, wie wir das vorhin beschrieben haben, irgendwie da mit diesem ganzen Automatisierungs- und Digitalisierungsthema aktuell, glaube ich, so ein bisschen den Zahn der Zeit getroffen haben und das für uns auch schon relativ weit in der Umsetzung sind. So, also ich versuche immer, dass wir dem Anspruch auch gerecht werden, dieses Automatisierungsthema zu dem Zeitpunkt, in dem wir uns befinden, auch zu Ende gespielt zu haben. Also ich möchte das jetzt schon, wir kennen das alles, diese ganze Digitalisierungswelt, die bewegt sich so schnell, wenn wir irgendwann auf irgendwas nicht mehr bereit sind aufzuspringen oder es zumindest zur Kenntnis zu kriegen, überholen uns diese Themen auch ganz schnell. Da habe ich sogar auch eine Handy-Anekdote, auch bei einem Vortrag hielt mal jemand auch sein Handy hoch und fragte, was denkt ihr denn, 2006, können wir uns alle erinnern, super Fußball-WM in Deutschland, Mensch, Riesenparty, was denkt ihr, war 2006 die meist heruntergeladene App? Und kam so, ja, irgendeine Fußball-App, keine Ahnung, eine Tipp-App, Facebook. Nein, 2006 gab es noch keine Smartphones. Und wenn man sich das mal so in Erinnerung ruft, das ist Wahnsinn, weil das beschreibt die Geschwindigkeit dieser Entwicklungen. Und Ja, mir macht das einfach Riesenspaß. Ich habe das ja nun schon das ganze Jahr lang jetzt erlebt. Ich bin dann immer eine Woche bei einem fremden Maklerunternehmen. Es ist immer positive Stimmung. Es ist immer ein positives, ein nach vorn gerichtetes Entwickeln. Es ist immer, wir haben gemeinsam was vor. Wir wollen jetzt im Unternehmen das Unternehmen auf den nächsten Step heben, auf die nächste Entwicklungsstufe bringen. Und dass diese Termine machen so viel Spaß, weil ich auch immer live eine Entwicklung mit den Leuten so merke. Und das ist einfach ein Geschäftsgebiet, was richtig, richtig viel Freude bringt. Das ist für mich so die Motivation.
Kann ich nur
Und ich kann einfach
bestätigen,
das,
ne? Also
genau, du kennst das natürlich genauso, ja.
ist auch so, ne, dass es einfach immer darum geht, was kann man gemeinsam noch besser machen und da immer eine total positive Grundstimmung ist und man sich einfach nur überlegt, was machen wir denn zuerst, ne? Was hilft euch jetzt am meisten? Was hat die größte Priorität für euch? Was beseitigt den größten Schmerz oder bringt den größten Nutzen? Und deswegen ist man eigentlich immer in einer sehr, sehr positiv aufgeladenen Stimmung.
Ja, und wenn du dann Ergebnisse spürst, das ist einfach Wahnsinn. Also für alle, die dann da in dem Raum sitzen oder für alle, die da an diesem Projekt beteiligt sind, ist das immer großartig und immer toll. Ja, genau.
Ja, und tatsächlich im Ursprung haben wir uns da mal bei so einem Coaching das Thema, da waren wir bei Julia und haben mit ihr in einem Raum gesessen und das große Warum versucht für uns zu entwickeln, warum wollen wir mehr und wollen wir weiter. Und das war so die Idee dann, dass wir da mit unserem Tun quasi das ganze Sein des Makelns ein bisschen besser machen, wie und was wir genau machen, war damals noch nicht klar. Und dann hat sich das halt so langsam in die Richtung entwickelt. Und ja, das macht mittlerweile tatsächlich riesen Spaß. Wir nutzen es selber. Und was nützt es uns, wenn wir alleine hier Freude haben und kein anderer mitmacht? Und so wie Christian das beschreibt, ist das jetzt an einem Punkt, wo eben Büros sagen, ey, cool, wir wollen das auch, wir wollen nach vorne denken. Und muss ehrlich sagen, es ist auch so, alle, wie uns das ja auch geht, sagen, Mensch, es ist schwierig, Mitarbeiter zu finden, passende Mitarbeiter zu finden. Also ist der logische Schritt doch erstmal zu sagen, okay, das, was automatisierbar ist, automatisiere ich und kann vielleicht auch den Fokus auf andere Personalentscheidungen treffen und setzen. Und das ist ja der Witz an der ganzen Sache. Wenn Menschen wegfallen, ja, heißt das nicht, dass weniger, also Sachen automatisiert werden, wo viele ja auch Angst haben, KI und alles, was da hinten dran hängt, das ist alles so schrecklich und kostet Arbeitsplätze. Wir haben aber weniger Menschen in Zukunft, die solche Arbeiten vielleicht auch machen können. Und damit kompensieren wir das und machen vor allen Dingen Platz für höherwertige Tätigkeiten im direkten Beratungsumfeld, indem wir das, was wiederholende Tätigkeiten sind, einfach automatisieren und auch Systeme machen lassen, ohne dabei eine Qualitätseinbuße zu haben. Andersrum vielleicht sogar eine Qualitätsverbesserung. Und die Büros, die Christian jetzt besucht hat bisher oder mit denen wir so im Kontakt stehen, haben, glaube ich, alle ihren Spaß daran, wenn die sehen, das funktioniert und ich kann mich auf andere Sachen konzentrieren, als ich das vielleicht bisher gemacht habe. E-Mail-Beantwortung, ja, wir haben, weiß ich nicht, 100 und weiß ich nicht, also über 100, weit über 100 E-Mail-Vorlagen, ja.
153.
153, okay. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber ich weiß, wenn ich das Ding aufklappe, ist da für jeden Anwendungsfall, den ich so im Alltag habe, eigentlich fast immer irgendeine E-Mail-Vorlage da. Und daran sieht man es ja schon. 153 E-Mail-Vorlagen. Ja?
Das ist ja dann auch die Beschleunigung, ne?
Genau.
Ja, man muss es nicht neu denken, sondern
Ja.
es ist häufig da und man muss es nur dann adaptieren und implementieren und auf den Anwendungsfall dann anpassen. Zwei Fragen kommen mir in den Sinn. Die erste Frage ist, Hagen, wie geht es dir denn dabei, als Vollblutvertriebler in einen strukturierten, standardisierten Prozess reingepresst zu werden?
Sehr gut, ist tatsächlich eine gute Frage, weil das ein häufiger Einwand von Kollegen ist, nach dem Motto, da kann ich doch das, was ich gut kann, gar nicht mehr machen. Nein, du hast viel mehr Zeit ab jetzt, die Dinge, die du gut kannst, zu tun. Ob das mal Flyern ist, ob das mehr Gespräche führen ist, ob das mehr Telefonate führen ist, was auch immer du möchtest, was wertschöpfend ist, das kannst du jetzt machen. Und mir gibt Sicherheit tatsächlich. Also ich bin vom Personentyp her eher dazu geneigt, auch Sachen per Handschlag zu machen. Durch das, was wir jetzt hier gebaut haben, gibt es kein Problem mehr. Es gibt also immer unterschriebene Verträge und es ist auch alles da zur Veröffentlichung und so. Also mir gibt Sicherheit. Ich weiß, ich kann nichts vergessen. Und wenn irgendwo ich doch etwas übersehe, gibt es immer noch mal eine zweite Backup-Linie hinter mir, die sich da nochmal drum kümmert und sagt, du, da fehlt irgendwas, das müssen wir nochmal anders machen oder wie auch immer. Also es gibt Sicherheit, es gibt Struktur, es gibt Freiräume, es gibt mehr Verantwortung für wichtige Themen, also durchweg positiv.
Und die zweite Frage ist, für welches Maklerbüro kommt denn euer Standardisierung zum Einsatz? Welche Grenzen gibt es? Ist das für das ein Maklerbüro genauso geeignet wie für das 10, 100 Personen Maklerbüro? Was ist da euer Blick drauf? Ich würde sagen, ist ja im Prinzip für jeden geeignet.
Richtig, genau. Also
es gibt doch keine Grenzen.
Nee. Wenn ich alleine wäre, würde ich es genauso tun. Ich würde es nie anders haben wollen, weil ich bräuchte nicht über irgendwelche Schritte nachzudenken. Es passiert einfach sehr viel, wie gesagt, automatisch. Und ich hätte keinen Bock, mich hinzusetzen, ich möchte einen Besichtigungstermin vereinbaren, E-Mails zu beantworten, solche Geschichten. Da habe ich einfach auch gar keinen Bock drauf. Das ist nicht meine Aufgabe. Und ich würde auch ungern jemanden dafür bezahlen müssen, die zu beantworten, wenn ich weiß, es funktioniert. Das Gleiche trifft auf ein Dreimannbüro, auf ein Zehnmannbüro und auf ein Hundertmannbüro zu. Also es gibt für mich im Kopf dazu überhaupt keine Grenze. Andersrum, ich würde mal einen Sprung auch da rückwärts machen. Wir machen virtuell seit 2014. Mit einem Fotografen angefangen, 360-Grad-Bilder erstellt und so weiter. Alle Evolutionsstufen durchlaufen. Jetzt nutzen wir gerade ein 3D-Scan-Modell. Und ich weiß, es gab Kollegen, die haben uns vor noch 5, 6, 7 Jahren gesagt, was macht ihr so einen Aufriss? Ich kann eine Immobilie vom Blatt Papier verkaufen. Ihr macht für alle solche Immobilien irgendwelche 3D-Aufnahmen oder 360-Grad-Aufnahmen. So. Das wird irgendwann so sein, dass ein Endkunde erwartet, dass das so ist. Und wenn ich es nicht mache, bin ich irgendwann weg vom Fenster. Und genauso ist das mit allen anderen Evolutionsstufen, die da jetzt kommen. Und wer da nicht aufspringt, so wie Christian das schon gesagt hat, das wird eine Dynamik entwickeln, der wird auf kurz oder lang im Markt Schwierigkeiten haben. Weil wenn ich mir vorstelle, in meiner Farm sitzt ein Kollege, der sozusagen auch sagen kann, passt auf, lieber Kunde, du bekommst von mir ein komplett digitalisiertes Funnel-System, ich werte dir alles aus und das spricht sich rum, ja, dann weißt du doch, wo ein Kunde, der Zahlen, Daten, Fakten lastig ist oder Sicherheit braucht und nicht Zocker ist, was ja auf die meisten zutrifft, dann buchen wird. So, und dann stehe ich vielleicht hinten an.
Ich würde das noch ein bisschen ergänzen, jetzt einfach auch aus meiner Consulting-Erfahrung. Also grundsätzlich auch von mir, ne, ein ganz entspanntes, ja, das trifft für alle Bürogrößen irgendwie zu. Das kann man sich bei großen Büros sicherlich denken, dass da eine gewisse Automatisierung und Struktur und dass das alles irgendwie notwendig ist, aber bei kleinen genauso, wie es Hagen jetzt auch beschrieben hat. Selbst beim Ein-Mann-Betrieb absolut, ja, weil du natürlich viel effizienter mit deiner eigenen Zeit dann umgehen kannst. Mein Erleben aus dem Consulting heraus ist, dass eine Sache jedoch nicht funktioniert, Baukastenlösungen mitzubringen und zu sagen, hier, liebes Unternehmen XY, nutze ab jetzt die HS-Variante und bitteschön. Das geht gar nicht. Also es funktioniert einfach nicht. Du hast kein Bewusstsein für das, du hast kein Bewusstsein für das Thema, du hast kein Feeling für die Abläufe, die da irgendwie mal erdacht wurden, sondern man muss das immer, wenn man so etwas machen möchte wie Automatismen und Digitalisierung und alles, über was wir uns gerade so unterhalten, dann muss das immer am Unternehmen und mit dem Unternehmen gemeinsam installiert werden und daran gemeinsam auch wachsen dann, weil so kriegst du auch eine Anerkennung der Mitarbeiter dafür, für das, was wir da in die bestehenden Arbeitsabläufe rein installieren oder ändern oder anpassen. Aber was immer kontraproduktiv ist, sind Baukastenlösungen. Das stelle ich wirklich häufig fest, wenn man sich schon mal versucht hat, Baukastenlösungen zu installieren, werden die meistens wieder nach einem sehr kurzen Zeitraum alle wieder deaktiviert und dann werde ich angerufen und gesagt, kannst du vielleicht doch mal kommen und können wir es dann doch mal individuell machen.
Ja. Also jedes Maklerbüro tickt irgendwie anders. Also
erstaunlich. Das macht es übrigens auch schwierig. Also es gibt immer mal die Frage nach dem
Motto, oder auch spannend, ja, ne? Einfach auch spannend, neue Ansätze zu sehen.
Viele stellen sich aber vor, man kann es automatisieren, also alles nach dem Motto, ich mache jetzt Schublade auf und packe da einen Prozess rein und dann funktioniert da für alle. Das ist eben, glaube ich, nur für ganz ganz kleine Teilbereiche überhaupt denkbar. Generell, wenn ich das auf die Straße bringen will, wird es nicht gehen.
Jetzt sind wir ja eigentlich komplett einmal durch, ne? Ich würde mich zum Ende noch dafür interessieren, vor allen Dingen, was ihr noch vorhabt. Wo seht ihr noch für euch Veränderungsmöglichkeiten, Optimierungsansätze? Seid ihr fertig mit Digitalisierung oder was ist die nächste Stufe, die ihr zünden werdet?
Ja, also mit Digitalisierung für unser eigenes Maklerbüro. Da bin ich gespannt auf alles, was noch so kommt. Also wie gesagt, die Technik entwickelt sich rasant weiter. Wir versuchen parallel da dran zu bleiben. Und unsere Herausforderung ist, unsere hoffentlich jetzt neuen Maklerkollegen, die wir hier gerne ins Unternehmen mit onboarden möchten, die auch in diese digitale Welt mit rein zu installieren. Ich sag mal, das hat mit der Kollegin, von der wir vorhin schon sprachen, die ja als Maklerin für uns aktuell unterwegs ist und diese Banken auch betreut, schon super funktioniert. Ich gehe davon aus, dass das mit den anderen Kollegen, die wir jetzt im Blick haben, auch so funktionieren wird. Und parallel dazu, damit es noch einfacher wird und in Zukunft dann auch nochmal einfacher wird, sitze ich gerade täglich am HS-Handbuch, was natürlich auch komplett aus Videos und in sich verschachtelten Formularen und sonst irgendwie besteht, um es auch quasi im Onboarding-Prozess für die neuen Kollegen hier sehr, sehr einfach zu machen. Und dann möchten wir natürlich, glaube ich, in Kooperation mit den Volksbanken da auch weitermachen und das auch weiter aufbohren und da weiter eine gemeinsame Außendarstellung und ein noch einfacheres Miteinander auch durch digitale Tools auf die Straße bringen.
Mhm. Wir haben jetzt gar nicht über die digitalen Helferlein tatsächlich gesprochen, fällt mir gerade ein, die ihr so einsetzt, um solche Formulare und so weiter zu bauen. Könntest du da ein, zwei, drei Tools nennen, die ihr da besonders gerne nutzt, um rund um OnOffice, was ihr im Einsatz habt, da Automatisierungen und Eingaben zu vereinfachen?
Ja, wir nutzen, sprechen wir über Produkte?
Ja.
Ja, dann Christian vor frei. Also ja, also genau, wir haben OnOffice als Basis-CRM, genau wie du es gesagt hast. Und dann nutzen wir von unseren Freunden von Propform dort die Landschaft, um die digitalen Formulare auch quasi anzubinden. Und ja, wie wir es schon beschrieben haben, das erleichtert uns tatsächlich die Arbeitswelt sehr. Für Immobilienbewertungen sind wir aktuell immer noch mit den Kollegen von Sprengnetter dabei, uns dort unsere Werte zu besorgen und Kalkulationen durchzuführen. Und über den OnOffice Marketplace entdecke ich doch immer wieder mal ein cooles Helferlein, muss ich sagen. Neueste Errungenschaft jetzt habe ich beim Consulting kennengelernt. An der Stelle ganz liebe Grüße nach Bruchsal an Schmidt und Schurich Immobilien, wo mir der liebe Steffen Immogent näher gebracht hat. Und seitdem bestellen wir jetzt unsere Energieausweise über Immogent. Also OnOffice Marketplace immer mal ein Blick wert und wie gesagt, auch immer mal da eine Horizonterweiterung, sich auch mal mit den Kollegen auszutauschen.
Genau. Und die digitale Signatur, was setzt ihr da ein, um Unterschriften reinzuholen?
Genau, das läuft auch über Propform und dort über die Unterschriftenfelder und Unterschriftvarianten, die Propform dort anbietet.
Also Propform ist auf jeden Fall ein Blick wert, packen wir auch in die Shownotes von Möllerheim Immobilien im hohen Norden Deutschlands. Liebe Grüße an der Stelle entwickelt unter großem persönlichen Einsatz und ist wirklich ein absolut cooles, sehr, sehr flexibles Tool, was man auch für einen schlanken Euro zubuchen kann über einen Marketplace.
Genau, und ansonsten würde ich vielleicht nochmal hinzufügen, wenn wir jetzt hier so im kleinen Werbeblock sind, dass wir aktuell ein amerikanisches System nutzen, um Immobilien zu visualisieren. Allerdings auch schon in Gesprächen stehen mit Florentino von Ogulu, der jetzt sein Kamera-Upgrade rausbringt. Also wir hoffen, dass wir da relativ frühzeitig, also Florentino, denk an uns, frühzeitig mit einsteigen können, der jetzt auch da irgendwie Immobilien vermessen kann in Zukunft. Auch da, schaut da mal hin. Ich glaube, das ist ein sehr cooler Unterstützungsdienst im digitalen Bereich.
Ja. Podcast Nummer 2 vom Immokaiser Podcast mit Florentino Tretzek kann ich nur auch wärmstens empfehlen. Cooles Gespräch, spannende Unternehmerpersönlichkeit und ja, auch sicherlich ein super Produkt. Sehr gut, dann sind wir einmal durch. HS Immobilienberatung und eure Automatisierungsgeschichte und Consulting-Geschichte. Haben wir was vergessen?
Ja, ich würde sagen, eine Sache, die muss hier einfach rein. Das ist, wie war es möglich und warum ist es möglich? Vertrauen, 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 Unterstützung durch liebe Menschen um uns rum. Also wie wir es am Anfang schon gesagt haben, Freunde und Familie, meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, alle da gewesen, immer Christian, immer da gewesen. So ist es möglich gewesen, tatsächlich, mit einem super Rückenhalt und einem super Umfeld. Und das wollte ich an dieser Stelle unbedingt nochmal sagen, explizit, weil es vielleicht keinem vergessen, aber wichtig, dass wir es mal erwähnen.
Ja, das Gleiche gilt natürlich auch ein großes Dankeschön in die Branche. Was wir da, glaube ich, die letzten Jahre so erfahren durften, ist sehr cool. Und da gibt's auch sehr coole handelnde Akteure. Einige haben wir jetzt gerade im Werbeblock schon aufgezählt. Aber ja, auch da danke, was wir alles so in den letzten Jahren erleben durften. Und an der Stelle, da schließt sich der Kreis, auch ein großes Dankeschön an dich, lieber Robert, dass wir hier Teil deiner Podcast-Reihe sein durften.
Ja, genau. Auch das eine riesengroße Freude. Du hast ja nun schon das Who is Who der Immobilienbranche hier vom Mikro gehabt, und dass wir hier
jetzt
auch dass wir hier auch dabei sein dürfen, ist sensationell.
Ja, tatsächlich. Also auch großes Dank von meiner Seite.
Nein, ich habe zu danken. Ich habe zu danken und habe meine letzte Frage an euch beiden. Wen würdet ihr mir denn als nächsten Podcast-Gast empfehlen?
Ich habe zwei Kandidaten, einmal den Tom Giesler von Möllerherm Immobilien. Möllerherm Immobilien war gerade schon mal kurz Thema bezüglich Propform. Ja, Tom ist super fit, was so Erschließung von Märkten angeht, über Social Media und über digitale Strukturen sich auch Gedanken zu machen und Arbeitsabläufe zu digitalisieren. Also mit dem telefoniere ich auch mindestens einmal die Woche, um uns mal so zu updaten, was haben wir denn so für neue Ideen, und spinnen einfach mal so rum. Also Tom, echt eine Empfehlung. Und ein immer auch auf allen Bühnen Deutschlands gern gesehener Gast, Carsten Nessler, weil er witzig ist und unglaublich viel Fachwissen hat, was ein Makler definitiv nicht hat bei Bauschäden. Und ich erinnere mich an so einen Legionellen-Vortrag. Das klingt so trocken, aber der Typ bringt das so toll rüber. Also Carsten Nessler auch immer ein Erlebnis, ja.
Gut, ich hätte jetzt Carsten auch mit vorgeschlagen, war jetzt nicht abgestimmt tatsächlich. Ich würde das auch nochmal unterschreiben wollen. Tatsächlich müsst ihr mal gucken, bei Social Media ist super, macht tolle Videos, kann Sachverständigenwissen leichtfüßig erklären, sodass das jeder versteht. Und ja, macht da einen tollen Auftritt, den würde ich gerne mal hier hören.
Sehr gut, ja, vielen Dank für die Empfehlungen. Vielen Dank, liebe Hörer, an euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Nächste Podcast-Folge gibt's wieder in 2 Wochen. Wird auf jeden Fall wieder ein spannendes Gespräch werden, wie auch heute. Danke an euch nochmal und macht's gut. Bis in 2 Wochen. Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hören wir immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.